Herzlich willkommen, Lutz Marmor, der AD-Vorsitzende und NDR-Intendant und Marco Maas von Open AD ZDF. Vielleicht der Transparenz halber noch dazu gesagt, auch früher mal beim NDR
auch immer noch
aktiv gewesen, ja. Immer auch noch, also sozusagen auch ein bisschen assoziiert dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Am 7. Mai dieses Jahres trat sich zum ersten Mal die AG Open ARD und ZDF. Etwa 20 Leute waren dabei, auch Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Interesse ist also da. Und wir wollen jetzt mal einen Monat später beleuchten, wie der Status quo ist, wie sich die ARD einbringen will in die Transparenzoffensive und was Transparenz eigentlich leisten kann, wie viel sozusagen Transparenz wir eigentlich wollen. Ich stelle erstmal meine Fragen, Sie können sich natürlich dann auch beteiligen, einfach zu Wort melden und mit diskutieren. Lutz Marmor, ca. 8,5 Milliarden Euro nehmen ARD und ZDF im Jahr ein. Da fragt man sich natürlich, was passiert mit dem Geld. Leider kam die Transparenzoffensive nicht aus dem eigenen Haus. Und vielleicht hat das ja auch seine Gründe, denn die Öffentlich-Rechtlichen sind die meistkontrollierten Medien in diesem Land. Wir haben Rundfunkräte, Verwaltungsräte, die KEF, die Rechnungshöfe. Kommt man da gar nicht erst auf die Idee, dass man mehr Transparenz braucht vielleicht?
Es gibt ja gefühlte Transparenz, die man selbst sozusagen fühlt, und es gibt eine Transparenz, die dann andere empfinden. Und die ist ja entscheidend, die Transparenz, die andere empfinden. Sie haben das zu Recht gesagt, wir sind vielfältigst kontrolliert. Wir machen sehr, sehr viele auch schriftliche Ausführungen, sehr viel Papier, sehr, sehr viele Daten, die wir auch übermitteln an alle möglichen Institutionen, die uns auf die Finger schauen. Das ist ja auch richtig. So, Beiträge sind öffentliches Geld, da müssen wir Rechenschaft legen. Sie wissen, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die macht alle 2 Jahre intensive Berichte. Wir haben gerade erst 2000 Seiten KEF-Anmeldung der ARD ins Netz gestellt. 2000 Seiten, das muss ja alles erstellt werden, da steckt viel Kraft drin. Wir müssen alle zwei Jahre an die Landtage berichten über die wirtschaftliche Lage, über wirtschaftliche Daten. Es gibt natürlich unsere Gremien. Sie müssen ja sehen, wir sind ja ein Teil der repräsentativen Demokratie. Und diejenigen, die die Gesellschaft vertreten, sind zunächst die Gremien. Mhm. Und die Gremien haben das Recht, ich sage es mal ganz simpel, im Prinzip jede Zahl zu erfahren. Also beim Norddeutschen Rundfunk haben wir in den letzten Jahren, als ich zum Intendanten gewählt wurde vor 5,5 Jahren, bin ich auch angetreten mit dem Thema, ich habe ja meine alten Zettel nochmal rausgeholt, Transparenz gegenüber den Gremien zu verbessern. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge auch gemacht und eine ganze Menge erreicht, nur da hat es jetzt dann auch erstmal aufgehört. Sozusagen die Gremien als Vertreter der Gesellschaft sind, glaube ich, wirklich auch gut informiert inzwischen. Aber es reicht, glaube ich, nicht, was wir bisher nach außen gemacht haben. Wir haben zwar Geschäftsberichte, wir haben viele, viele Daten, die man da sehen kann, aber ich glaube, wir müssen die anders aufbereiten. Und das ist leider nicht ganz trivial, ganz einfach und geht auch nicht ganz schnell. Aber der Grundanspruch ist, glaube ich, da kann ja kein vernünftiger Mensch gegen sein.
Wie man das genau machen kann, dazu kommen wir gleich. Aber Marco Maas, offenbar war der Anstoß von außen dann nötig, ja, dass es nicht aus dem eigenen Reihen kommen konnte.
Marmor. Ich weiß nicht, ob er nötig gewesen wäre. Also ich nehme dem NDR oder der ARD schon ab. Also wie gesagt, ich kenne auch die Geschichte von Herrn Marmor und so, dass die auch selbst da was machen. Aber ich kenne auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und weiß, dass ein Tritt von außen manchmal helfen kann.
Wir kriegen genug Tritte von außen. Also einem Tritten von außen mangelt es nicht. Nein, aber ich glaube, was man vielleicht sehen muss, ist ja auch ein gesamtgesellschaftlicher Trend. Mhm. Wir selbst fordern ja auch immer wieder Transparenz, wenn wir kritisch über irgendwas berichten. Und da sind wir Teil des Ganzen. Und vielleicht haben wir gedacht, ja, wir haben ja alles Mögliche und nehmen jetzt wahr, dass es nicht so ist. Und da müssen wir was tun. Das stimmt, das kann ja auch von außen kommen. Ist ja auch nichts Schlimmes, wenn dann neue Forderungen an uns gerichtet werden, dass wir manche Forderungen richtig finden, andere, das ist mal ganz andere. Wir kriegen ja jeden Tag Forderungen zur Qualität des Programms. Da gibt es auch Punkte, wo wir sagen, nein, das sehen wir anders. Aber in Sachen Transparenz, da sage ich zumindest, sagen auch meine Kolleginnen und Kollegen, das ist grundsätzlich berechtigt.
Am 17.
Darf ich eventuell schon, vielleicht kommt die Frage später nochmal oder so, aber vielleicht darf ich gleich ganz konkret mal fragen, wie könnten wir denn als Open AD ZDF mit dem NDR, mit der ARD gleich konkret mal zusammenarbeiten?
Die Frage kommt gleich später.
Ach, die kommt später. Lass uns
mal schon nochmal die Motivation abklopfen und dann kommen wir zu dem Praktischen. Am 17. April wurde ja bekannt, dass es diese AG geben soll, und dann haben Sie ziemlich schnell über Twitter, Herr Marmor, gesagt, ich bin dabei. Hat man da wirklich schon offene Türen bei Ihnen eingerannt oder war da ja. schon selbst was in der Vorbereitung?
Also ich selbst bin ein Mensch, ich habe ja nichts zu verbergen. Mhm. Bei dem, was wir tun, alle Geschäfte, die ich mache sozusagen für den NDR, alle Verträge, ich gehe grundsätzlich davon aus, das wissen Sie doch auch, es landet doch fast alles, auch hier in Hamburg gerade, irgendwo bei der Presse. Ich gehe grundsätzlich davon aus, alles, was ich tue, kann potenziell öffentlich werden. Es muss so sein, dass es notfalls der breiten Öffentlichkeit auch wirklich erklären kann. Es gibt natürlich andere Interessen. Wenn jemand sagt, ich mache mit dir einen Vertrag und möchte nicht, dass das und das öffentlich wird, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich nicht einfach, wenn ich dem zugesagt habe, ich mache das nicht öffentlich, das veröffentlichen. Aber von meinem Handeln aus, wir sind öffentlich-rechtlich, wir müssen Rechenschaft ablegen. Es gibt ja auch nichts, wir wirtschaften ja nicht irgendwie da in eigenen Taschen oder irgendwas. Es gibt keine Gewinne, die wir machen. Wenn wir einen Überschuss machen, wird der verrechnet mit Beiträgen. Also da wüsste ich jetzt nicht, weshalb wir da nicht transparent sein sollten. Und ich habe auch immer den Gremien gesagt, lieber eine Information mehr geben, eine zu viel. Manchmal gibt es ja Zweifelsfragen. Müssten wir jetzt nach dem Staatsvertrag diese Zahl geben oder nicht? Dann geben wir die. Ist doch ganz klar. Mhm. Ist doch viel besser, als da irgendwie so defensiv, ja, nee, wir schotten uns ab, das zu machen. Und da gibt es dann ja immer widerstreitende Interessen. Es gibt das Transparenzinteresse, es gibt aber auch zum Beispiel ein Interesse der Beitragszahler, dass wir wirtschaftlich agieren. Und dann kommen die unterschiedlichen Leute, da muss man abwägen. Beispiel, wenn die sagen, ja, wenn es gibt bei Kollegen, wir diskutieren das ja gerade, was können wir veröffentlichen? Sportrechte zahlen oder so, können wir die veröffentlichen oder nicht? Da sagen die einen, wenn er die veröffentlicht, dann wird es teurer am Ende. Da muss ich ja abwägen, A, ist dieses Argument richtig? B, ist es jetzt wichtiger, sozusagen Transparenz zu haben? Oder ist es wichtiger für den Beitragszahler, möglichst wirtschaftliche Verträge auszahlen? Das kann sich wirklich einmal widersprechen. Da sind Sie in einem Ziele-Dilemma, weil Ziele sind ja berechtigt und das müssen Sie dann entscheiden. Das sind viele, viele Einzelfälle, die Sie dann angucken müssen.
Okay, dann frage ich Marco Maas, was genau wollt ihr denn wissen? Also Zahlen hatten wir festgestellt, genau. Liegen schon vor, aber was wollt ihr denn
wissen?
Ja, die
sind nicht aufbereitet.
Genau, die sind nicht gut aufbereitet. Das wäre die eine Sache. Natürlich wäre es toll, wenn wir am Ende irgendein System in einer idealen Welt hätten, wo jeder einfach seine Fragen beantwortet bekommt. Klar, dass das nicht geht. Ich glaube, das ist, wie gesagt, wir gehen ja auch davon aus, dass es ein mehrjähriger Schritt ist, der das braucht. Ich glaube, wir hatten in Berlin drüber gesprochen. Ich glaube, die Anregung kam auch durch Vertreter der ARD oder des NDR, den Tatort mal gläsern zu machen, so als ein erstes Projekt. Das wäre vielleicht ein erster Schritt. Ich würde aber auch nicht nur auf die reinen Zahlen gucken wollen, sondern ich würde auch auf den Inhalt gucken wollen und würde auch den gerne transparenter präsentiert sehen, als er jetzt der Fall ist. Also sprich, dass man alle Inhalte der ARD über, also das, der Fachbegriff wäre eine API, also eine Maschinenschnittstelle, einfach mal zugänglich machen kann und dann vielleicht auch auswerten kann, sodass ich am Ende vielleicht sagen kann, so und so viele Talk-Minuten sind pro Tag dabei oder so viel und so viel Reportage und so weiter und so fort. Wäre das für Sie denkbar?
Ja, ist vieles denkbar. Ich muss aber erstmal rechtliche Grenzen prüfen. Also wir haben ja bei bestimmten Dingen auch Rechte von Urhebern, die wir beachten müssen. Die können die einfach sozusagen dann beliebig weitergeben. Ja, das ist wirklich ein veritables Problem. Ansonsten haben Sie in einem völlig recht, wir müssen auch nicht nur zahlen. Aufbauen, sondern die Zahlen, das ist ja die Schwierigkeit, die müssen ja auch dann vernünftig erklärt werden. Was sind das für Zahlen? Was steckt dahinter? Dann sonst sind Zahlen können ja auch mal in die Irre führen, wenn die also, da sieht es jetzt so aus, ich mache ein Beispiel. Das ZDF hat immer einen wesentlich geringeren Personalkostenanteil als die ARD. Da denken dann manche Menschen, ja, deshalb seien die irgendwie vielleicht besser oder so, wobei das wirklich völlig falsch ist. Es gibt eine ganz simple Erklärung. Wir machen Radio. Das macht das ZDF nicht. Und Sie wissen das, im Radio gibt es kaum freie Aufträge, sondern das sind unsere Journalistinnen und Journalisten, sind Festangestellte vielfach, die eben ganz normal Radio machen. Und dadurch ist immer der Anteil, dann ist die Zahl alleine, sagt da nichts aus, wenn Sie sagen, ZDF hat so und so viel Prozent Personal, die anderen so und so viel, dann muss man solche Unterschiede erklären, sonst ist das irgendwie Bullshit. Und insofern, da liegen genau die Probleme. Aber ich will mal ein paar Beispiele nennen, die wir machen möchten. Zum Beispiel so ein Tatort. Oder wir werden bestimmt sagen, was kostet eine Tagesschau-Minute. Aber ich will das einmal hier in der Runde erklären, warum ist das eigentlich schwierig? Wir haben ja hier die Redaktion in Lockstedt. Das ist kein Problem. Das können wir ganz schnell ermitteln. Aber die Tagesschau ist ja auch deshalb so stark, weil sie durch die Zulieferungen von allen ARD-Anstalten gespeist wird, weil sie von unseren Auslandskorrespondenten gespeist wird. Und jetzt ist ja sinnvoll, dass unsere Auslandskorrespondenten nicht nur für die Tagesschau arbeiten, sondern die arbeiten ja bei der ARD für Weltspiegel, Weltbilder, für die dritten Programme, für viele, viele Formate. Und da müssen sie sagen, ja, wenn jetzt aus Washington der Bericht kommt, da muss ich aufteilen sozusagen die Kosten dieses Auslandsstudiums. Und das muss ich dann auch noch ARD einheitlich machen, damit nicht der eine das so rechnet und der andere so. Und deshalb ist das leider bei allem guten Willen, denn wir haben ja nichts zu verbergen, die Tagesschau ist wirklich die Top-Nachrichtensendung. Da bin ich auch gerne bereit, das werden wir auch machen, aber es dauert halt ein bisschen, die Zahl zu nennen, warum sollen wir die verbergen? Mhm. Und genauso ist bei den Auslandsstudios, nur auch ein Beispiel, da können Sie auch sagen, was kostet das Studio sowieso, was kostet das Studio sowieso. Wenn Sie dann aber anfangen, nur Sendeminuten zu zählen, dann wird das Studio in Washington wahrscheinlich immer das Billigste sein, weil klar, da ist ja am meisten los, die produzieren wirklich am Stück. Daraus aber dann den Schluss zu ziehen, die anderen sind irgendwie unwirtschaftlich, weil in Stockholm vielleicht, also Stockholm, die fürs gesamte Baltikum und Skandinavien zuständig sind, nur bei besonderen Dingen dann nochmal eine Beanspruchung. Da sind die Klippen. Und da muss man sich verständigen. Das ist aber unsere Aufgabe erstmal. Da gehen wir jetzt auch ran, dass den Leuten zu erklären, ich sehe schon auch uns in der Pflicht, sie könnten ein Partner sein. Und wir versuchen ja auch jetzt schon alle Anfragen der Presse, so gut es geht, zu beantworten. Und das ist oft sehr schwierig. Die Kolleginnen und Kollegen in der Pressestelle, die sagen dann immer, ja, kriegen wir die Zahl und dann müssen wir das ermitteln. Und da müssen wir ein System haben, dass es schneller geht.
Wie wollen Sie das systematisieren? Das klingt ja nach einer Jahrhundertaufgabe.
Nein. Also ich bin ja sogar vom Fach. Also insofern als Diplomkaufmann weiß ich, dass so etwas geht. Da muss man auch mal den Mut haben, zu sagen, so jetzt legen wir das so fest. Ist ja auch die Frage, man kann dann bestimmte Dinge so oder so schlüsseln. Da muss man das einmal einheitlich machen. Da muss es erhoben werden und dann muss es allerdings ja auch gepflegt werden. Das müssen dann unsere Finanzer am Ende machen. Das werden die aber auch tun. Aber es ist ein bisschen Aufwand, das jetzt einmal aufzusetzen. Und da stimme ich Ihnen auch zu. Wir fangen jetzt erstmal an. Und es gibt auch andere Dinge. Wir haben ja auch interne Regeln, Compliance-Regeln, die kann man veröffentlichen zum Beispiel. Wie sind die Regeln, die intern da sind? Das kann ich auf eine Homepage beispielsweise stellen und. Oder, weiß ich, Anteil Männer, Frauen, da gibt es ja eine ganze, auch Führungspositionen, war ja eben auch in der Rede von Frau Burmeister nochmal ein Thema. Das können wir alles aufbereiten und machen. Also da gibt es auch, glaube ich, ein paar interessante Daten, die es dann geben wird.
Sie sprechen, also ich höre so ein bisschen so die Angst von einem Kontrollverlust in gewisser Weise. Wenn wir sagen, Washington kostet am wenigsten und Stockholm ist so teuer, glauben Sie, dass die Gefahr wirklich so groß ist, dass es so viel Erklärbedarf da gibt, dass die Leute das nicht verstehen und dann sagen, wir müssen Stockholm dicht machen und lieber Washington aufstocken?
Oder? Naja, man hat ja schon mal manches erlebt. Weil wir das nicht selbst gemacht haben, weil wir vielleicht wirklich nicht transparent genug sind, da kursieren ja alle möglichen Daten und Behauptungen, sodass wir wirklich auch ein Eigeninteresse haben müssen, solche Daten zu haben. Also wenn dann behauptet wird, beispielsweise von Produzenten letztens in der Zeit, 90% ging an Konzerntöchter oder Töchter der Öffentlich-Rechten von Aufträgen, dann ist das natürlich komplett falsch. Dann das kann man durch Fakten widerlegen und dann ist dann auch mal gut. Ja, wenn man das veröffentlicht hat, dann werden wir das veröffentlichen, also einen Auftragsbericht, das werden wir auch tun. Den haben wir bisher für den Verwaltungsrat erstellt. Jetzt sage ich Ihnen aber mal ein Beispiel, warum das schwierig ist. Da stehen im Augenblick die einzelnen Produktionsfirmen einzeln drin. Ich dürfte ja jetzt nicht, wenn der private Produzent sowieso, der kriegt jetzt so und so viel für ein Fernsehspieler, was das einfach veröffentlichen geht nicht, weil der wird auch der sagen, wie kommt er dazu, meine Daten, ich habe euch dieses Fernsehspiel für so und so viel verkauft, damit die Konkurrenz dann weiß, wie ich das gemacht habe, zu veröffentlichen. Also muss ich es bündeln, ein Stück anonymisieren. Das sind ganz reale Schwierigkeiten. Aber ich will jetzt auch nicht dauernd über die Schwierigkeiten reden. Ich glaube, dass wir da trotzdem deutlich mehr hinkriegen, wenn auch schon irgendwann in diesem Jahr werden Sie schon was sehen.
Der NDR ist ja so ein bisschen Vorreiter, würde ich jetzt mal so.
Ja, das ist schwierig. Es gibt auch andere. Das ist aber immer so bei Themen in der ARD. In manchen Themen sind welche vorne, andere dann wieder andere vorne. Wir sind aber nicht die Einzigen. Es gibt einige, die tun sich, wie ich selbst, leichter mit dem Thema und andere haben eben mehr Befürchtungen.
Wer tut sich schwer?
Das will ich jetzt hier nicht sagen.
zu den Verträgen. Eine Frage, die mich wirklich interessiert, wie kommt es zu dieser 6-Tage-Depublikationsgeschichte von Herrn Jauch?
7 Tage.
Nee, bei Herrn Jauch
sind es doch 6. Herrn sagt, ja, weil er das damals wollte. Der hatte damals die Idee, das steht da Unaktuelles sozusagen, weil ich habe ja jede Woche ein anderes Thema und die Woche, das Thema soll so besetzt sein, die Woche, und dann kommt ein neues Thema und ist wieder gut. Das war die Idee, darüber wird man mit Sicherheit reden, wenn es dann weitergeht und gut.
Es gibt ja jetzt den Vorschlag von Open Data, ARD und ZDF, die Daten aus Haushaltsplänen systematisch zu befreien, also in strukturierte Form zu bringen, als Excel-Datei und auch öffentlich zugänglich zu machen. Würden Sie diese Leute ranlassen an Ihre Zahlen?
Das muss man sehen, was im Einzelnen ist. Ich habe jetzt noch keine konkrete Vorstellung. Also die Haushaltspläne sind ja relativ komplex und sehr unterschiedlich auch zwischen den einzelnen Anstalten. Man darf ja eins nicht vergessen, wir sind ja föderale Anstalten. Jeder hat ein eigenes System zunächst einmal. Manches ist vergleichbar, manches nicht. Wir leiden manchmal auch in der ARD darunter. Wir haben zum Beispiel andere Formen der Abrechnung. Ich will das jetzt nicht zu speziell machen. Aber bei dem einen wird ein Fernsehspiel abgerechnet, wenn es gesendet wird. Das ist eigentlich betriebswirtschaftlich auch richtig. Beim anderen wird es abgerechnet, wenn er es schon gekauft hat oder fertig hat. Und dann steht es da, ja, ist aber noch nicht gesendet. So, und wenn Sie das, ja, da gibt es halt dann ein paar Nuancen und deshalb, das ist nur ein Beispiel, deshalb ist es nicht alles einheitlich und wir werden auch niemanden zwingen können. Die haben ja zum Teil, haben wir ja unterschiedliche Vorschriften, selbst die Staatsverträge sind nicht einheitlich, der ARD-Anstalten oder die Finanzordnungen und das wird ein Stück so bleiben, deshalb muss man bestimmte Dinge einfach sich einigen, wie man die einheitlich aufbereitet. Aber ich glaube jetzt, um auch mal, man muss auch fragen, wo ist jetzt wirklich das Interesse? Das wäre schon mal ganz wichtig. Und das wäre ein wichtiger Schritt, wenn so die Kernfragen, die kommen, zunächst einmal auch besser aufbereitet, beantwortet werden könnten. Sendeminutenkosten von bestimmten Dingen, Anteile. Wir überlegen einmal, plastisch darzustellen, die 1798. Mhm. Wie teilen sich auch bestimmte Felder auf? Ja, also was kosten, meinetwegen, wie viel geht von den 1798 in Sport, wie viel geht in Unterhaltung, wie viel geht in Kultur, wie viel geht in meinetwegen Radioprogramme, einzelne Radioprogramme, das kann man alles machen, aber Sie müssen dann, das geht ja los, also mich selbst sozusagen, dann müssen Sie schlüsseln, beim Intendanten kümmert er sich jetzt mehr um das und das, aber das werden wir machen und das wird dann ein bisschen plakativer sein, aber das glaube ich schon ganz gut, wenn dann die Leute sehen, okay, das ist so. Oder auch Sport, da gibt es ja immer die Vorstellung, Sport dominiert alles, wenn Sie dann wissen, dass die Sendeminuten, das kann man ja auch hören, wie viele Anteile haben die im Programm, dass man sagt, das sind so zwischen 8% und 10% und die Nutzung ist allerdings deutlich höher, weil es die Leute interessiert. Das kann man ja auch kontinuierlich dann fortschreiben, auch vielleicht grafisch aufbereiten. Das, glaube ich, ist kein Problem.
Also machen Sie bitte nur nicht den Fehler, dass Sie nur diese hübschen Grafiken dann am Ende lassen, ja, sondern dass die Leute, die wirklich reingucken wollen, auch die Grunddaten dahinter nachverfolgen
können. Das könnten wir uns überlegen, wie wir das hinkriegen. Die meisten Menschen, sage ich jetzt mal, ist ja wirklich so, der Bürger, der Beiträge zahlt, den interessiert schon auch erstmal die Grafik.
Klar, man braucht die
plakative Grafik. Dass Journalistinnen und Journalisten auch manchmal hinterherhaken wollen, mehr wissen wollen, ist ja auch klar. Das ist logisch.
Es gibt ja auch den Wunsch nach so einer API, nach so einer Schnittstelle. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was das ist? Oder die meisten müssen es vielleicht auch hier
klären. Wir sind zwar im richtigen Gebäude, aber trotzdem.
wo man also sozusagen die Daten eben auch lesen kann und von außen drauf zugreifen kann und vielleicht für sich selber auch weiterverarbeiten kann?
Genau, also kurz, also eine API ist eine Maschinenschnittstelle, wo ein Entwickler sagen kann, okay, ich möchte jetzt mal wissen, was gibt es an Inhalten, an Talkshow-Inhalten, bei der ARD, wenn wir eine ARD-API hätten. Das heißt, ich könnte mir die Zusatztexte ziehen, wer waren die Gäste, wer war der Moderator, wie lang war die Sendung, welche Art war die Sendung. Es geht nicht um das Video tatsächlich, sondern um die Daten drumherum. Das Video kann ein Bestandteil der Geschichte sein.
Oder auch ums Geld.
Ja, dann müssen wir aber die Daten entsprechend ja als Daten aufbereitet haben bei uns.
Genau. Das sind sie schon effektiv. Sind Sie
sicher? Das wäre meine Frage, werden Sie weiter, Marmor, das so aufzubereiten?
Ja, das müsste ich einmal prüfen lassen.
Genau.
Also grundsätzlich ist ja jetzt die Tür nicht zu, also ob wir wirklich, kann sein, dass wir, das Sie meinen wahrscheinlich die Baumannsche Datenbank.
Nee, ich meine, das Content-Management-System von Ihnen.
Okay.
Das ist im Grunde genommen eigentlich schon weitestgehend so drin. Das wäre ein kleiner Schritt, einfach nochmal die Tür aufzumachen.
Ja, da muss man nur gucken, weil, überlege ich mal.
Und dann könnte man nämlich, was weiß ich, könnten wir von der Außenseite mal so ein Ding aufstellen, dass wir sagen, wir machen eine ARD-Programmführer, wo wir gucken, wann gibt es welches Format wo und wie viele Sendeminuten gibt es hier. Ich habe ja die eine Idee daraus, so eine Art Depublikationsplattform zu machen, dass ich also die einen Depublikationsfriedhof zu machen, wo ich die ganzen Inhalte, die depubliziert werden, da können Leute auf einer Plattform kondolieren und sagen, das war aber so ein schöner Beitrag, ich möchte gerne, dass der wieder gesendet wird und so. Also in einer Umarmungsstrategie könnte ich jetzt sagen, der Öffentlich-Rechtliche könnte das wunderbar benutzen, um ein bisschen Druck auf die Politiker auch auszuüben, um diese blöde 7-Tage-Regel wieder zum Fall zu bringen.
Also insofern das rechtlich zulässig ist. Also eins,
es geht nur
muss
um Inhalte.
Ja, ein öffentlich-rechtlicher Sender muss ja Recht und Gesetz halten. Also und wir müssen uns an die 7-Tage-Regelung, die wir ja nicht selbst erfunden haben, halten. Da gibt es ja auch ein paar Spielräume, da könnte man auch drüber nachdenken, ob wir die immer in jedem Fall richtig ausgenutzt haben. Wir haben bei der Tagesschau gesagt, die ist ein Dokument von zeitgeschichtlicher Bedeutung, die steht endlos, die 20 Uhr. Tagesschau steht immer im Netz, das ist auch zulässig. Wo es schwierig wird, ist bei fiktionalen Formaten, beim Sport haben wir die Rechte gar nicht, also dürfen wir maximal entweder gar nicht oder einen Tag. Und dann gibt es so Zwischenkategorien. Und natürlich, wenn Sie so eine 7-Tage-Regelung haben, der Rundfunkrat musste das ja dann genehmigen, dann können Sie nicht einfach alles sagen, ja, alles ist von bleibendem Wert.
Nein,
es geht ja... Ich will ja nur erklären, wie es dazu gekommen ist. Und wenn Sie da etwas machen wollen im Rahmen des rechtlich Zulässigen, würden wir das durchaus ja nicht schlecht finden. Ich nehme aber wahr, dass die 7-Tage-Regelung, ich meine, Ministerpräsidentin Kraft hat ja jetzt gefordert, die aufzuheben. Mhm. Ich glaube, auch Frau Dreyer habe ich so ähnlich letztens verstanden. Also da tut sich was. Und insofern, ich nehme auch wahr, wer will die eigentlich noch? Also die Verleger erzählen mir immer, wir wollten die noch nie. Mhm. Das war nie unser Problem. Die Privatsender sagen, ja, das Fiktionale vielleicht, da ist unser Problem, wenn ihr jetzt ständig da eure Tatort oder so reinstellen würdet, dann hätten wir ein großes Problem. Aber das, was ja die meisten Leute ärgert, Wissenschaftssendungen, Beiträge, die für Doktorarbeiten wichtig sind, so etwas, das, glaube ich, stört eigentlich niemand. Das müsste man auch hinkriegen, dass man das wirklich dauerhaft im Netz hält. Also da sehe ich aber auch eine Bewegung in der Politik. Also vielleicht geht das sogar schneller, als man denkt.
Glauben Sie, dass die Politik reif ist, dass die fallen könnte?
Naja, wenn immerhin jetzt zwei Ministerpräsidentinnen in dem Fall das öffentlich zum Thema gemacht haben und wir haben ja eine Menge auch anderer Themen immer im Medienbereich, denn obwohl sagen wir jetzt gar nicht so einen Riesenpush da in dem Fall gemacht haben, dann finde ich das ein ermutigendes Signal. Mhm. Das darf man ja auch mal begrüßen, dass auch in dem Fall die Medienpolitik nach vorne geht. Hamburg habe ich auch so verstanden.
Nur kurz zur Vollständigkeit, mir geht es nicht um das aktuelle Video, den aktuellen Beitrag, sondern die Metainformationen dazu. Mhm. Und die sind ja von der 7-Tage-Regel eigentlich überhaupt nicht betroffen.
Das stimmt, haben Sie recht.
Das heißt, da könnte man noch ganz einfach eine ARD-API mal starten.
Und das muss man mal gucken in der Kooperation, wie das aussieht. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wenn nicht jemand, das müssen Sie auch sagen, das muss auch auf Ihrer Seite dann gemeinnützig sein. Wir dürfen ja jetzt nicht irgendwie jemand bevorzugen in irgendeiner Weise kommerziell. Das muss man auch als Grenze ziehen und sehen, weil das kann ja auch schon sein, dass Sie dann wiederum Vorsprung hätten gegenüber anderen, die auch an Daten interessiert sind. Also das muss man, glaube ich, dann angucken. Aber ich meine, damit das nicht falsch verstanden wird, wir können gerne kooperieren, würden auch eins machen, aber es ist schon auch unsere eigene Aufgabe. Wir können ja jetzt nicht sagen, ja, jetzt gibt es euch, dann lehnen wir uns mal zurück und ihr macht das schon und wenn ihr das nicht so macht, sondern ja, die wollten doch machen. Also ich glaube schon, wir müssen selbst auch in die Offensive kommen, was tun. Und da kann man natürlich mit Partnern agieren oder auch zusätzliche Wünsche entgegennehmen und das werden wir dann auch tun.
Wobei in dieser AG ja auch öffentlich-rechtliche Mitarbeiter sind.
Das ja, ist auch völlig in Ordnung. Also wir sind ja sowieso, also das muss man doch mal sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat doch eine Kultur, in der auch sowas möglich ist. Also das ist doch auch ein großer Vorteil unserer Journalistinnen und Journalisten. Die können mit großer Freiheit arbeiten. Die wissen genau, sie glauben doch auch nicht, dass mir alles gefällt, was meinetwegen Zapp oder so mal berichtet. Das muss man doch gerade bei uns so aushalten. Und das gilt auch vielleicht für andere Dinge, wenn die sagen, wir finden, dass die Intendanten zu wenig Transparenz üben oder irgendwas, dann muss man das aushalten. Es können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, ist natürlich klar.
Wie wollen Sie denn die Skeptiker in den eigenen Reihen überzeugen, Herr
Marmor? Ja, durch stetes Überzeugen. Ich glaube nämlich, wenn wir es nicht selbst machen, werden wir sowieso gezwungen. Ja, und es ist immer klüger, sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen, als sich zwingen zu lassen. Und ich finde es auch im berechtigten Anspruch. Ich habe ja mit vielen gesprochen. Wir fordern das von der Politik auch und sagen ja, hier bestimmte Daten müssen öffentlich sein. Hier in Hamburg ist man sehr weit vorn bei dem Thema. Das prägt ja vielleicht dann auch die Wahrnehmung eines Senders, der in Hamburg sitzt. Und insofern, wir müssen dann konkret über die Dinge reden, warum ein Sender sagt, das möchte ich nicht freigeben.
Können Sie ein Beispiel dann sagen, ohne jetzt zu outen, wer es ist?
Naja, ein Beispiel sind Sportrechte. Dann ist eben die Frage, die eine Zahl, die quasi ja schon öffentlich ist, was wir für den Bundesliga-Vertrag gezahlt haben, die letzten 4 Jahre. Wir haben einen, wie ich finde, sehr guten Vertrag abgeschlossen. Den könnte ich jederzeit vorzeigen. Ich glaube, wenn die Daten kommen, dann würde man sagen, das ist völlig in Ordnung. So, und ich wäre der Meinung, dass jetzt rückwirkend. Rückwirkend könnte ich diese Zahl nennen. Jetzt sagen aber andere, naja, wenn die Zahl da steht, da weiß natürlich jeder sonst im Markt, wie viel die gezahlt haben, dann weiß auch natürlich die andere Seite, also der Verkäufer, dass die Zahl im Markt ist und die platziert ist und dann kann er sozusagen eher draufsatteln. Das ist eine Auffassungsfrage. Ich glaube das eher nicht. Und deshalb wird man vielleicht auch mal mit einzelnen Beispielen anfangen und gucken, ob solche Befürchtungen sich bestätigen oder nicht. Es gibt ein paar klare No-Gos. Das habe ich ja auch gesagt. Ja, Sie können ja nicht jetzt, meinetwegen, es gab gerade einen Bieterwettbewerb über Biathlonrechte oder so. Da können Sie ja nicht, während der Wettbewerb läuft, jetzt veröffentlichen, ja, wir haben so und so viel geboten. In unseren Gremien sagen wir das. Also, das muss man auch sagen. Und da, deshalb ist ja auch so ein gestuftes Verfahren sinnvoll. Es gibt Informationen, bei denen wir sozusagen die Gremien informieren, damit ja auch sozusagen den Spielraum erhalten, das machen zu dürfen. Aber das darf in diesen Fällen dann nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil dann sind wir sozusagen in diesem Wettbewerb raus. Und das darf es ja nicht sein. Also wir müssen auch, es gibt ja Dinge, da sind wir die Starken in Verhandlungen. Da können wir auch Bedingungen diktieren. Es gibt aber auch Rechte oder andere, da sind wir eher eine von vielen. Denken Sie mal an Fußball-Weltmeisterschaften, an Olympia, denken Sie an hochbegehrte Biathlon, ist inzwischen hochbegehrt, wir haben es groß gemacht, aber jetzt wollen es halt auch andere. Und da sind wir nicht so stark, da ist die andere Seite. Bundesliga, die weiß genau, was ihr Recht wert ist. Und da ist ja nicht so, dass wir nur mit den frei empfangbaren Fernsehsendern konkurrieren, sondern auch mit Pay-TV. Und bei der Bundesliga ist ja eher die Frage, je nachdem, wie hoch unser Gebot ist, wie viel bleibt im Free-TV, also im freien Öffentlich-Rechten, und wie viel geht noch weg ins Pay. Das war ja der eigentliche. Es war ja nicht der Kampf zwischen RTL und uns. Es war relativ klar, dass RTL da nicht so hoch gehen würde, sondern Sky hat ja eine sehr hohe Summe gezahlt, wobei wir Sky eigentlich ein vernünftiges Verhältnis haben. Und dann war immer die Liga, sagt natürlich, also wenn wir nicht eine bestimmte Summe insgesamt erzielen, dann verschieben wir noch ein Stück mehr. Sky, die haben mehr Exklusivität, dann machen sie noch mehr, tun sie noch mehr Abos vielleicht und dann ist eben noch weniger im frei empfangbaren Fernsehen. Und da ist natürlich mein Anliegen zu sagen, so etwas gehört nach wie vor ins frei empfangbare Fernsehen. Und dann muss man auch entsprechende Werte zahlen und da gibt es dann eben auch Grenzen, wo ich die Summen nicht öffentlich machen möchte. Oder Schauspielergagen. Ich verstehe ja, das ist ja Neugierde sozusagen. Was verdient der Schauspieler A, was verdient der Tatortkommissar B, C, D? Es ist doch völlig klar, wenn Sie auch nur eine Gage von einem Kommissar veröffentlichen, da wird doch jeder andere sagen, ja, so gut wie der bin ich doch schon lange. Das treibt doch nur die Gagen nach oben.
Das ist gut. Dass
nee, das ist eine Tatsache. Also als die Vorstandsgehälter der CEOs oder so veröffentlicht wurden, der Aktiengesellschaften, sind die nach oben gegangen, nicht nach unten. Also dieser sozusagen, man könnte ja denken, diese Millionen Gagen, die da gezahlt werden, die werden durch Veröffentlichung dann geringer. Ja, keineswegs, sie sind nach oben gegangen. Da ist nämlich der eine, was verdient der dabei? Also dann ich aber bitte auch. Und so etwas gibt es auch bei Schauspielern.
Wie war es bei den Intendanten?
Bei den Intendanten ist relativ unspektakulär. Da gibt es ja sozusagen, die liegen ja relativ so, was vielleicht sogar fast überraschend war, in einer Range. Also daraus kann man eigentlich nur schließen, dass sich, man macht ja nicht selbst seinen Vertrag, sondern die Gremien, die haben sich offensichtlich, die Verwaltungsräte, in dem Fall irgendwie abgesprochen. Sind die auch nicht so falsch.
Warum wird das denn nicht auch gedeckelt bei Schauspielern? Also ganz, ganz.
Ja, weil sie dann manche nicht mehr kriegen.
Dann gibt es die halt nicht.
Aber ja, das kann man so sehen.
Die Bühne Tatort ist doch eigentlich groß genug, als dass man darüber auch das als
Ja,
also aber ich das glaube, kann man Til Schweiger, so sehen. Gut, der ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendein Schauspieler könnte doch auch den Tatort wunderbar als Bühne sehen, um sich weiter bekannter zu machen. Also ich glaube, das Spiel könnte funktionieren.
Ja, aber das...
Es ist ja kein Mangel an Schauspielern in Deutschland.
Nein, das hat auch keiner gesagt. Es gibt auch sehr, sehr viele gute Schauspieler. Wir haben ja auch eine Mischung aus beidem letztlich. Aber ich finde, das kann man nicht nur mit Deckelungen lösen. Übrigens sind die Schauspielergagen sind ja nicht das... Insofern werden wir beim Tatort nicht die Einzelgage. Man kann ja sagen, wie viel von einem Tatort, der so 1,3 bis 1,4 Millionen Euro kostet, wie viel entfällt auf Drehbuch, Regie, Schauspielergagen, Kameras und so weiter. Da wird vielleicht auch schon mal klarer, was das ist.
Trotzdem, Herr Marmor, gibt es immer wieder den Vorwurf an die ARD, dass man unter dem Vorwand des Wettbewerbs und so weiter Daten nicht rausgeben will. Sie haben jetzt schon Beispiele genannt, zum Beispiel auch die Talkshow-Verträge und anderes. Wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, im Rahmen dieser Open-Data-Initiative diese Argumente auch mal zu systematisieren, wo man was rausgeben darf und wo es eben nicht sinnvoll ist, die Transparenz?
Also bei den Talkshow-Verträgen gibt es da nicht sogar im KEF-Bericht irgendwelche Daten. Also müssen wir mal gucken, da gibt es welche. Auch das sind ja Gesamtverträge. Mhm. Das Einzige, was da nicht drin steht, ist das Honorar. Das wird ja auch oft verwechselt. Also es ist ja nicht so, wenn da die Summe, die über Herrn Jauch steht, dass sie die persönlich einstreicht. Und dafür muss er ja die komplette Sendung inklusive Gasometer und so weiter alles komplett finanzieren. Das gesamte Produktionsteam, da gibt es keine NDR-Beistellung oder so, alle Produktionsleute, das Studio, die Recherchen, das muss alles davon komplett finanziert werden. Das ist bei den Talks ein bisschen unterschiedlich. Beim WDR gibt es einzelne Talker, die kriegen noch Produktionsbeistellung, was ja sinnvoll sein kann, wenn die freie Kapazität im WDR haben, im Produktionsbetrieb, dass die beistellen, eben das nochmal doppelt kauft quasi. Die haben diese Kapazität im NDR nicht. Und das wird dann eben komplett erstellt und ist dann komplett in den Verträgen drin. Und das, ja, das kann man schon überlegen, ob man das öffentlich macht oder Kosten pro Minute. Talk ist ja nach wie vor eines der günstigeren Genres. Mhm. Also das klingt immer so viel, nur die liefern ja für diese Sendung, für diese Summen enorm viel Sendung. Also ich meine, pro Sendung ist es nicht mehr so hoch, aber wenn Sie, ich glaube, 38 Folgen haben, Sie müssen dann die Summen durch 38 Folgen teilen, da kommen Sie auf ganz überschaubare Werte wieder. Aber das ist vielleicht auch ein Darstellungsproblem. Die KEF arbeitet immer mit 4 Jahreszeiträumen. Und dann stehen dann immer 4 Jahreszahlen, also riesige Summen an Forderungen oder überhaupt an Größenordnung. Man muss die einfach natürlich dann durch 4 teilen. Aber die KEF sagt, nee, unsere Systematik ist anders. Wir wollen ja einen Beitragszeitraum betrachten, da interessiert das einzelne Jahr nicht. Und dann kommen eben andere Daten in die Welt. Und deshalb muss man sie halt anders aufbereiten.
Darf ich eine? Sie hatten vorhin gesagt, Hamburg als Transparenzstandort. Jetzt gibt es auf Frag den Staat, was so eine Plattform ist zu Informationsfreiheitsgesetzanfragen und auch Transparenzgesetzanfragen. Gab es eine zum NDR, wo es um, ich glaube, Kosten von Staumeldungen und so weiter geht? Und da hat der
NDR... Kosten von Staumeldungen?
Ja, okay, ich weiß es nicht mehr. Aber die Antwort des NDR war, die offizielle, dass die Vorschriften des Hamburger Transparenzgesetzes nicht auf den NDR Anwendung finden, sondern irgendwie der aktuelle Rechtshoheitsding. Ich glaube, das war ist Niedersachsen gerade. Ich weiß es nicht gerade. Wo sind wir gerade?
Nein, wir sind ja in Mehrländeranstalt.
Genau, und wer hat da gerade den Vorsitz?
Nee, das ist ja nicht, das wechselt ja alle Jahre.
Ja, genau. Augenblick
hat Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein, okay. Und also die Anfrage wurde abgelehnt, weil das Transparenzgesetz für den Hamburger Sender NDR oder dafür einfach nicht gilt. Ist das...
Das ist wohl so, haben unsere Juristen gesagt. Das ist ja auch eine Frage. Trotzdem haben wir, ich erinnere mich, wir haben mal eine Anfrage gehabt aus der Hamburger Bürgerschaft zu Sport, zu allem möglichen. Da haben wir, glaube ich, 40 Seiten, was eine enorme Arbeit ist, hingeliefert. Also wir liefern ja auch Daten, wenn wir die einigermaßen mit vernünftigem Aufwand ermitteln können, machen wir das. Also ich wüsste ja nicht, warum, also ich weiß zwar nicht, warum Kosten pro Staumelder so interessant sind, aber das ist natürlich... Da müssen die Leute tagelang dann rumrechnen. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, uns wird ja immer vorgeworfen, zu viel Verwaltung, zu viel Bürokratie. Die Leute, in den letzten Jahren mussten wir immer mehr Pflichten erfüllen. Das muss ja einer machen. Das ist nicht von alleine. Wenn also Transparenz gefordert wird, kostet das auch wieder Kapazität. Und mir wäre natürlich am liebsten, dass man bestimmte Dinge, die ja relativ wenig zu bringen scheinen. Also es gibt ja viele Berichte, die wir jetzt auch noch machen. Ich hatte ja ein paar eben genannt. Dann sollen wir die halt vielleicht sein lassen oder die ein bisschen kürzen und dann kann man vielleicht die Kapazitäten in anderes lenken. Da, glaube ich, sind wir jetzt im Diskussionsprozess mit verschiedenen. Wir haben ja übrigens auch die Gremien, was völlig berechtigt ist, enorm viele auch Anfragen, Berichte zu ganz vielen Themen, die müssen ja alle erstellt werden. Und die sind nun mal unsere allerersten Ansprechpartner. Das halte ich auch nach wie vor für richtig. Das geht ja in der repräsentativen Demokratie nicht anders.
Mhm. Herr Marmor, Sie haben in Köln für nach der Sommerpause konkrete Schritte angekündigt. Auf was ist zwar noch nicht nach der Sommerpause, aber ich frage jetzt schon mal, auf was könnten Sie denn festnageln, wo wir dann vielleicht in einem halben Jahr gucken können, ob das so eingetreten ist.
Also wir versuchen, ich wollte eben noch was, es gibt, das habe ich eben vergessen, zwei Möglichkeiten. Wenn die AD etwas nicht macht, aus irgendeinem Grund, kann natürlich auch der NDR sagen, dann machen wir es halt nur für uns. Mhm. Die Möglichkeit hat ja auch jemand. Also zu sagen, wenn wirklich ihr das nicht wollt, meinetwegen, aber wir machen das. Ja, also da kann es ja auch mal unterschiedliche Auffassungen geben, dann würden wir das gegebenenfalls in Einzelfällen auch mal tun, nicht jetzt in jedem Fall, aber in Einzelfällen können wir das auch machen. Wir werden jetzt, wir haben, glaube ich, am 24.06. AD-Sitzung in Mainz. Da ist es ein Thema. Darf ich das sagen, Frau Saldenholz? Wir haben ja im NDR eine Frau Saldenholz, die haben wir sozusagen zur internen Transparenzbeauftragten gemacht, die ganzen Daten sammelt, aufbereitet. Das ist eine Journalistin, die auch früher mal bei ZAP unter anderem tätig war. Und da geht es ja auch darum, dass wir, sie kann das ja nicht selbst ermitteln, aber sozusagen die Stellen des Hauses, dass man das aufbereitet. Und da gibt es ein paar Punkte eben bei bestimmten Tatorten als Beispiel, hatten wir uns in der Tat mal vorgenommen, in der Struktur das so abstrakt zu machen. Und wenn das die ARD nicht will, dann machen wir es halt vielleicht für einen eigenen Tatort, das kann man ja auch. Dann gibt es so etwas wie Kostenminute Tagesschau. Hm. Das könnte vielleicht ein bisschen dauern, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werden wir sowas machen. Personaldaten bestimmter Art kann man aufbereiten, Anteile Männer, Frauen, wie viele Auszubildende gibt es, was Führungspositionen angeht. Ich denke aber auch so Dinge wie Compliance-Regeln, die kann man ja öffentlich machen. Welche Regeln gibt es da? Ich weiß nicht, was sonst noch die Menschen interessieren könnte. Wenn sie wollen, können wir auch die Reisekostenordnung öffentlich machen. Und ja, das ist ja auch für uns manchmal schwer erkennbar, was wollen die Menschen eigentlich wirklich wissen. Ist es eher mal ein Einzelinteresse, das kann es ja auch sein, oder ist es wirklich ein allgemeines Interesse? Und da werden wir solche Punkte aufgreifen.
Ich glaube, was erforderlich ist in der Richtung, ist einfach so ein gewisser Kulturwandel. Also ja. Das ähnlich wie bei Open Data Portalen, dass es mehr dahin geht, wir veröffentlichen prinzipiell und nur wenn es einen Grund gibt, etwas nicht zu veröffentlichen, wird es
intern gehalten. Genau, da stimme ich hinzu. Wissen können, was die Leute
ja, wollen. Aber da stimme ich hinzu. Nur wie veröffentlichen. Das ist ja auch, sie müssen mit Kapazitäten machen, sie müssen auch irgendwo sinnvoll machen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich der entscheidende Punkt. Normalerweise müssten wir per se eher veröffentlichen und nur begründen, das habe ich ja immer versucht, warum es vielleicht Felder gibt, die wir weniger oder die wir nicht veröffentlichen wollen. Wohlgemerkt, nur der Öffentlichkeit gegenüber, den Gremien. Ich kann ja wirklich nicht machen, was ich will als Intendant. Ja. Also da gibt es intensive Nachfragen. Ich sage mal, zu einem Sportrechtevertrag, ganz abstrakt. Es gab einen Vertragsabschluss. Da hat allein im NDR-Rundfunkrat hatten wir, ich glaube, 55 detaillierteste Einzelfragen. Also da wird auch oft unterschätzt, was da eigentlich stattfindet. Also ich hatte da auch hohen Respekt, weil dann einer gefragt hat, das ist mal ganz abstrakt, das war ein Wintersportvertrag. Ja, aber in dem Vertrag steht jetzt zum Beispiel nicht Finnland drin. Warum ist denn da Finnland? Manchmal werden da Verträge über die EBU. Warum ist das so? Ich weiß nicht, ob es Finnland war, aber irgendein einzelnes Land so. Ja, da gab es auch einen guten Grund für, den wir dann erklärt haben. Aber die Vorstellung, die Zeiten sind wirklich vorbei, dass da die Gremien sitzen und sagen, oh, ist ja nett, gib eine Tasse Kaffee und dann nicken wir mal alles ab. Da kann ich Ihnen nur aus dem Alltag als Intendanten sagen, ich beklage das ja gar nicht. Aber die sind wirklich fundamental vorbei, was aber auch für uns alle, die wir Verantwortung tragen, gut ist. Weil hinterher natürlich auch dann keiner sagen kann, ja wieso, das wusste ich ja gar nicht oder was ist denn das? Das sichert ja auch eine eigene Entscheidung ab. Wenn also Fragen gestellt wurden, man hat die beantwortet und dann stimmen die zu, ist ja viel besser, als wenn die irgendwie, ja, ein Vertrag, wird schon richtig sein. Und diese Zeiten, es wird schon richtig sein, die sind zumindest, ich kann ja nur über den NDR-Rundfunkrat und Verwaltungsrat reden, die sind wirklich vorbei.
Also am 24. werden Sie es vorstellen in der AD?
Ja, einen ersten Schritt, ich muss mir das mal überlegen. Wissen Sie, ich will das auch nicht so spektakulär machen. Wenn Sie jetzt sagen, das wird ganz toll oder so, sondern wir müssen da Schritt für Schritt machen. Und die ersten Sachen werden sicher, da werden viele sagen, das reicht noch nicht. Das ist ja auch so gedacht, das ist Step by Step. Deshalb lassen Sie uns einfach da auch den Ball flach halten. Wir arbeiten dann, wir machen das, wir werden dann Resonanz bekommen, ist das so vernünftig oder nicht. Dann werden wir es auch aufnehmen und weiter optimieren. Ein bisschen so wie im Netz, ja, dass man mal was gibt, dann wird man was kommt und dann wird es weiter optimiert. So ist eigentlich die Herangehensweise. Und ich bin bei dem Thema insofern relativ gelassen, weil es etwas ist, wo ich sage, ja, da kann uns das passieren, weil wir haben eben nichts zu verbergen. Also da sitze ich hier gelassen. Früher sind wir immer gejagt worden mit dem Thema, ihr seid unwirtschaftlich, weil das hat mich dann auch richtig geärgert. Wobei manches ist ja so, da gibt es auch Dinge, die nicht perfekt sind. Aber bei dem Thema Transparenz sage ich immer, ja gut, da muss man sich verständigen, was man machen kann. Das werden wir tun, das kostet Zeit, das kostet auch vielleicht Kapazität. Aber da kann, sage ich mal, uns jetzt, wie ich nochmal wiederhole, nichts passieren, weil wir eigentlich etwas tun, was hoffentlich im Interesse der Beitragszahler ist. Also ich habe das immer von meinem geistigen Auge bei allem, was ich tue. Bin ja auch nicht bekannt für große Großzügigkeit intern bei Finanzverhandlungen und Ähnlichem. Also insofern, dann ist es halt so.
Wenn es eine Frage gibt, bitte einfach ein Zeichen geben, sonst frage ich noch weiter. Die letzte Viertelstunde, die letzten 10 Minuten, Herr Marmor, Ihr eigener Gutachter Paul Kirchhoff sagte in der FAZ, mit der öffentlichen Abgabe steigern sich die Transparenzpflichten. Ja. Jeder Beitragsschuldner hat einen Anspruch darauf zu wissen, was mit seinem Geld geschieht, welche Sendung für welche Summen gekauft und produziert wird. Ist das eine idealisierte Ansage? Ich meine, er ist ja auch Jurist.
Nein, das ist ja grundsätzlich, das war aber vorher auch schon so. Mhm. Weil auch vorher konnte sich ja derjenige, der ein Fernsehgerät gekauft hatte, beispielsweise oder zu Hause hatte, ja auch nicht aussuchen. Da war das Gleiche. Also ich finde, der Sprung ist ein klein bisschen größer noch geworden, aber es war eigentlich auch früher schon so, dass sie sich ja nicht aussuchen konnten, wenn sie ein Radio oder Fernseher hatten, dass sie sagen, nö, ich zahle oder ich zahle nicht. Auch das war ja eine gesetzlich verankerte öffentliche sozusagen Abgabe letztlich. Und dann hat man auch da schon besondere Transparenzpflichten gehabt. Mhm. Es sind jetzt zwei Dinge hinzugekommen. Durch den Beitrag ist es nochmal schwerer, dieser Pflicht zu entgehen, sage ich mal. Dadurch wird das auch auf der anderen Seite wieder ein bisschen den Druck auf Transparenz erhöhen. Aber ich glaube, wir haben auch einen gesamtgesellschaftlichen Trend in Richtung mehr Transparenz. Und das kommt beides zusammen bei uns.
Zumal die technischen Möglichkeiten natürlich auch inzwischen andere sind.
Ja, aber wissen Sie, das ist so, Buchhaltung ist ja trotzdem immer noch relativ komplex. Da weiß ich ja, wovon ich rede. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also das sind ja auch enorme Datenmengen, die dann letztlich, also von, was ich, wenn wir jetzt hier Sitz und Wasser haben oder so, das wird ja, findet irgendwo in einer, das weiß ich jetzt, es kann auch sein, dass vom Netzwerk Recherche ist, aber, oder ich weiß nicht, ob wir die Getränke, ich glaube, wir haben die gesponsert, aber die tauchen dann irgendwo auf. Ja, also die Flasche hier sozusagen. Und das wird wirklich ins Einzelne runtergebrochen. Ja, aber nur so. Und da gibt es ja dann wieder Wirtschaftsprüfer, die das alles prüfen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, sind die Rechnungshöfe. Ich meine, die unterziehen uns ja auch jedes Jahr regelmäßig Prüfungen, nicht nur uns, also alle ARD-Anstalt, ich denke, das Deutschlandradio genauso. Das ist ja auch richtig. Das sind die besonderen Pflichten, die wir haben. Und denen müssen wir natürlich auch alle möglichen Daten aufbereitet liefern. Und die haben übrigens auch ein Recht, alles anzusehen. Ja, also es gibt auch der Verwaltungsrat könnte zum Beispiel sagen, lieber Intendant, ich hätte gern mal die Akte sowieso. Ich hätte das gerne gesehen oder ich hätte gern den Vertrag mit dem Schauspieler sowieso gesehen. Da müssen wir das rausgeben. Das ist ja ganz klar. Also nicht, dass Sie jetzt hier meinen, der Intendant hätte da so ein geheimes Kämmerlein, wo er da bestimmte Daten zurückhalten kann. Zumindest unseren Gremien gegenüber kann ich das nicht.
Marco Maas, nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft. Dein Kollege Lorenz Matzert sagte, wir wollen mit OpenAD ZDF die Grundlage schaffen, auf der man sich darüber unterhalten kann, wie wir öffentlich-rechtliche Medien haben wollen. Dass die öffentlich-rechtlichen Medien ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen, hat er gesagt. Welches Potenzial wird denn da vermutet?
Also der Lorenz Meyer hatte auf der Republika jetzt vor ein paar Wochen hat er irgendwie eine Forderung gestellt, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nicht nur als reiner Rundfunk versteht, ich weiß, das ist jetzt wieder problematisch und so, sondern auch mal so sich Themenportale greift und Themen anfasst, die man als privater Rundfunk irgendwie nicht anfasst oder die private Leute nicht anfassen. Ein Beispiel, was da genannt wurde, war Media. nicht Blödsinn, Riva, Entschuldigung, Riva, ich weiß nicht, wie sie es aussprechen. Das ist im Endeffekt ein Dienst, der nicht kommerziell versucht, die relevanten Themen aus dem Netz rauszuflöhen und zu gucken, welche Artikel, welche Links, welche Themen sind gerade total interessant. Dieser Dienst ist finanziell schon einmal gescheitert und es wäre eigentlich auch für mein Verständnis ein wunderbares Ding, um das sich ein öffentlich-rechtlicher Sender kümmern könnte. Weil damit Geld zu verdienen ist schwer bis nicht möglich, aber trotzdem hat man eine gesellschaftliche Relevanz, die ich durchaus beim Öffentlich-Rechtlichen sehen würde.
Wir müssen nur bei unserem Auftrag bleiben.
Vielleicht müssen wir an dem Auftrag nochmal arbeiten.
Wir machen Radio, Fernsehen und auch Netz, klar. Aber wir machen das natürlich für die Beitragszahler. Also die Frage, zum Beispiel, können wir eine Agentur stützen oder irgendwelche Modelle oder können wir eine Zeitung stützen? Da gibt es ja ganz klare Grenzen, glaube ich. Das ist ja die Frage, die man auch klären muss, wenn man Stiftungsmodelle mit öffentlich-rechtlichen Beiträgen finanzieren möchte, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist. Das weiß ich nicht. Also ich bin nämlich kein Jurist. Das kann auch manchmal ein Nachteil sein. Also insofern bin ich da ein bisschen unsicher, ob so etwas gehen wird. Und wir werden nie alles leisten können. Wenn der Kollege sagt, wir schöpfen unser Potenzial nicht aus. Ja klar, wer schöpft sein Potenzial aus? Das will ich mal gerne wissen. Wir arbeiten ja daran, das Potenzial auszuschöpfen. Wir sind übrigens, da habe ich mit Ihrem Kollegen ja auf dem Podium, auf dem Medienforum NRW auch diskutiert. Der hatte gesagt, man muss die Leute mehr fragen, welches Programm gemacht werden soll über Internetabstimmung und Ähnliches. Wir haben jeden Tag eine Abstimmung, die heißt Quote. Das ist eben, wenn Sie das zu Ende denken, dann machen wir nur noch sozusagen das, was per Quote dann gefordert wird. Das halte ich wirklich für gefährlich. Also wir haben ja das schon. Da hat er gesagt, ja, die GfK-Daten seien alle falsch. Das stimmt sicher nicht. Die sind ziemlich gut und ziemlich genau. Deshalb, da muss man, wir haben schon auch einen eigenen journalistischen Anspruch, Themen zu setzen. Auch selbst unsere Journalistinnen und Journalisten haben auch den Auftrag und auch das Recht und die Freiheit, zu sagen, auch wenn die Mehrheit oder irgendwelche Leute es noch nicht kennen als Thema, das mache ich zum Thema. Und wenn dann ganz viele schreiben, was für ein Unsinn, dann würde ich sagen, müssen wir es trotzdem auch mal aushalten. Und das wird nicht der Punkt sein. Wenn wir Anregungen kriegen, dann ist das Netz ja für uns eine große Chance. Viele unserer Kollegen kriegen ja übrigens auch Themen jetzt einfach. Also wenn sie investigativ arbeiten und so, kann es natürlich helfen, dass sie sozusagen Briefkasten haben, sagen, es gibt uns Themen, das ist leichter als früher. Und gerade wenn sie eine investigative Adresse sind, wie meinetwegen der NDR Info-Recherche-Pool und so, Reporter-Pool, dann kriegen die über solche Wege ganz neue Möglichkeiten. Die Tagesschau, habe ich ja auch gesagt, die nutzt ja auch inzwischen das, was vielfältig im Netz international verfügbar ist. Wir kommen ja in bestimmten Krisensituationen gar nicht an bestimmte Bilder. Aber die Tagesschau macht guten alten Journalismus. Die sagt, wir brauchen dann aber die zweite Quelle. Also es geht nicht, wir können nicht einfach diese Bilder nehmen, sondern und die haben inzwischen ein Netzwerk von Leuten, auch von Internetjournalisten in der Welt, die ihnen dann sozusagen, kann das sein, ist es echt, guckt mal, gibt es diesen, ist das oder ist das ein Fake? Und da muss man ja auch aufpassen, gerade wenn sie solche Auseinandersetzungen haben, wie jetzt in der Türkei, in Syrien oder wo auch immer, dann kann natürlich über Bilder manipuliert werden. Das ist ja völlig klar. Und da müssen wir versuchen, journalistisch rauszufinden, dass ob so etwas passiert und wir müssen vermeiden, dass nicht sozusagen auf unserem Sender manipulierte Bilder landen. Das ist im Radio ja wieder anders. Aber im Fernsehen, die Macht der Bilder, das wissen Sie alle, die kann enorm sein. Und das wissen natürlich auch diejenigen, die sich in Auseinandersetzungen befinden. Wenn Sie mal die letzten auch kriegerischen Auseinandersetzungen sehen, der Irakkrieg und so, da war es immer sehr wichtig, wie sehen Bilder aus und wie ist das? Und ob wir da immer die richtigen Bilder bekommen haben, darüber kann man ja auch streiten. Das sind wichtige Themen.
Marco, mal eine Schlussfrage noch. Wir nehmen jetzt mal das idealisierte Bild. Alle Daten liegen vor, die ihr euch wünscht. Alles ist transparent und auch maschinenlesbar und so weiter. Wie sollte dann die Diskussion aussehen, wie man sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorstellt? Was würde dann passieren mit diesen Daten?
Das ist eine sehr hypothetische Frage. Wir sind noch nicht da und wir wissen nicht, was passiert, wenn man die Daten hat. Also was ich aus meiner Arbeit so im Datenjournalistischen weiß, ist, dass man, wenn man erstmal die Daten hat, ganz häufig in eine andere Richtung weiterdenken kann als das, was man erwartet mit Daten. Mhm. Und ich glaube, die Diskussion muss extrem ergebnisoffen geführt werden. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir vielleicht jetzt mal, dass wir nachher Handynummern austauschen und ich einfach anrufen kann und sagen kann, Lutz, wenn ich jetzt irgendwie mal eine schöne Idee habe, kann ich am Freitagabend 20 Uhr anrufen und sagen, hier, pass mal auf, können wir das nicht so und so machen. Nein, aber dass wir tatsächlich, um es auf eine konkrete Ebene runterzubringen, dass wir vielleicht irgendwas verabreden, dass man gemeinschaftlich irgendwie dran arbeitet. Natürlich, dass die Hauptaufgabe beim NDR oder bei der ARD liegt, aber dass man guckt, wo von außen Input gewünscht ist oder kommen kann, beziehungsweise wo wir treten können, wenn wir wollen, und dass es dann in eine Richtung geht. Weil was ich bisher erlebe, ist, dass es mir noch so ein bisschen zu diffus ist. Also,
ist auch noch.
Das genau. Also ja. Ich finde es ja perfekt, was Sie machen. Also unter PR-Aspekten ist es genau das Richtige, den Gegner, in Anführungsstrichen, der noch nicht mal ein wirklicher Gegner ist,
zu umarmen. Wieso seid ihr denn unser Gegner?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch gar kein Streitgespräch eigentlich im Grunde genommen. Nein, also dass man erstmal sagt, ja, finden wir gut, aber ich würde es jetzt gerne konkreter machen. Also
ja klar, das müssen wir, und wir werden natürlich auch daran gemessen. Ich weiß auch, dass irgendwann gefragt, jetzt liefern mal hier ein paar Fakten. Du hast zwar erzählt, genau. Ihr seid bereit und so weiter, aber irgendwann ist ja sozusagen dann auch mal, wo man sagt, ja, wir verstehen, das dauert manches, aber irgendwann müsst ihr auch liefern. Also wir werden auch liefern.
Alles klar. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Dann würde ich die Runde beschließen. Vielleicht der Beginn einer langen Freundschaft. Wir halten aber fest, erste Schritte sind geplant. Der gläserne Tatort vielleicht, eine Sendeminute der Tagesschau vielleicht, dass Sie uns das dann nach der Sommerpause präsentieren. Da werden wir Sie nochmal bei Bord nehmen.
Ja, vielen Dank.
Marmor und Marco Maas.
Dankeschön.